Meerjungfrei, ein Podcast über das Leben auf dem Schiff.
Herzlich willkommen zum Podcast Meerjungfrei, das Leben auf einem Segelschiff. Mein Name ist Mike.
Ich bin Janina.
Und ich der Tobi.
Ja, wir haben heute sogar eine kleine Jubiläumsfolge, nämlich die 20. Episode unseres Podcasts. Und heute wollen wir euch ein bisschen etwas darüber erzählen, wie wir nach El Hierro gekommen sind und was wir so auf El Hierro erlebt haben. Ja, wir sind ganz früh losgefahren von San Sebastian La Gomera Richtung El Hierro. Wir wussten, an diesem Tag wird das Wetter sehr ruhig, wie auch in der kommenden Woche. Eine spiegelglatte See und kaum Wind. Wir haben gehofft, dass wenn wir dafür etwas motoren müssen, dass wir vielleicht auch Delfine oder Wale sehen werden. Und so sind wir, wie gesagt, früh morgens eigentlich losgefahren aus San Sebastian.
Ja, und schon kurz nachdem wir den Hafen verlassen hatten, hat man sehr, sehr viele von den portugiesischen Galeeren gesehen. Da hatten wir schon eine mal im Hafen entdeckt. Das sind ganz besondere Nesseltiere oder auch Quallen, die vom Wind gesteuert sich treiben lassen können. Und das war, fand ich, schon sehr eindrücklich, wie du schon gesagt hast, auf dieser spiegelglatten See. Wir hatten ja den Atlantik wirklich noch nie so eben erlebt. Und dann sind die in wirklich riesen Gruppen um unser Schiff so vorbeigetrieben. Und kurze Zeit später schon, da haben wir gerade so ein bisschen La Gomera hinter uns gelassen, haben wir am Horizont einige Wale gesehen. Am Anfang konnten wir es noch nicht recht einordnen, aber schnell weiß man dann immer, Delfine, die springen dann eher und sind so ein bisschen verspielter und die Wale dümpeln eher. Und dann habe ich die Jungs auch mit an Deck gerufen. Und dann durften wir ja spektakulär beobachten, wie eine große Gruppe an Walen rund um unser Schiff waren und konnten sie sogar dieses Mal auch beim Kommunizieren beobachten oder auch hören. Das hatten wir so auch noch nicht.
Genau, Tobi hat sich dann kurzfristig so eine GoPro-Verlängerung gebastelt, damit er mal auch unter Wasser ein paar Aufnahmen machen konnte. Und ist gar nicht so schlecht geworden, glaube ich. Ein paar Aufnahmen sind eigentlich nicht so ganz gut geworden, oder?
Ja, 20 Sekunden von den 10 Minuten unter Wasser halten kann man brauchen, aber das ist ja immer so bei den GoPro-Aufnahmen da.
Ja, ist auch ein bisschen schwer. War auch immer sehr, sehr viel Druck, glaube ich, auf den Stecken irgendwie, wenn man doch noch ein bisschen Fahrt hat mit so einem Schiff.
War überraschend anstrengend.
Ja, aber wir haben ein paar Aufnahmen doch von diesen Walen gesehen unter Wasser. Es war auch sehr spannend. Man hat dieses Mal die Wale ganz gut gehört, auch wie sie so geschnauft haben und Luft geholt haben. Das hatte ich davor auch noch nicht. Und beim ersten Mal Wale war das auch noch nicht so einzigartig, sowas zu hören. Und dieses Mal wirklich war es sehr, sehr bezaubernd. Überall immer wieder dieses
diese
Schnaufen.
Diese Klickgeräusche, ja, hat man ja auch gehört.
Das stimmt.
Mit denen sie kommunizieren.
Ja, und ich glaube, der größte Wal, der war dann schon so 5-6 Meter, würde ich sagen, war der schon. Und der hatte aber auch kleine Babys, waren bei dieser Familie dabei. War eigentlich ganz schön zu sehen. Und Tobi hat immer vorne gerufen, Mike, lieber nach links oder nach rechts, nicht, dass man dann auch auf so einen Wal drauf fährt, weil die sind wirklich, wie die halt Janine schon gesagt hat, verglichen mit den Delfinen liegen die halt mehr im Wasser und bewegen sich kaum fort. Und da muss man auch mal aufpassen, wo man hinfährt. Man sagt ja auch so, als Segelschiff ist es gefährlich, auf einen Wal drauf zu fahren. Natürlich war man sehr langsam unterwegs. Aber jetzt kann ich mir mal vorstellen, dass sowas passiert, weil die bewegen sich nicht so schnell weg. Ja, dann sind wir weitergefahren, nachdem wir sicher eine halbe Stunde eigentlich bei diesen Walen verbracht hatten, weiter Richtung El Hierro. Und dann haben wir auch noch Delfine wieder mal entdeckt, beziehungsweise wieder ein paar Delfine aufs Boot zugekommen, nachdem sie zuerst ein bisschen gejagt haben. Das sieht man auch von Weitem immer, wenn so andere Fische hin und her springen und die Möwen über dem Wasser kreisen, dann ist es oft so ein Zeichen dafür, dass da Delfine oder auch manchmal Thunfische am Jagen sind. Und die sind dann auch zum Schiff geschwommen, wo wir mit dem Motor Richtung El Hierro gefahren sind und haben uns einige Meter begleitet. Nach dem Ganzen hatten wir eine sehr gemütliche Überfahrt, fand ich. Wie gesagt, die See war eher topf eben. Keine Welle, kein Wind, kam eigentlich ganz gut vorwärts. Und wir sind dann gegen 17 Uhr eigentlich angekommen in El Hierro. Und der Hafen El Hierro fand ich tatsächlich einer der schönsten ein bisschen. Nicht, weil es irgendwie architektonisch oder so mega schön ist oder es irgendwie mega viel zu bieten hat, aber es war so ein sehr, sehr ruhiger Hafen. Wir waren vielleicht eins der 6 Schiffe, weil als wir angekommen sind. Platz hätte es für sicher 50 Schiffe gehabt. Und das hat auch sonst nichts. Es hat keine Stadt direkt in der Umgebung. Es hat noch den Fährenanleger und ein Gebäude, wo die Polizei drin ist und die Autovermietung. Und dann hat sich's dann aber auch bald mal. Und gerade abends ist es sehr, sehr ruhig im Hafen immer gewesen. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön.
Ja, es hatte auf jeden Fall seinen eigenen Charme und war auch genau das Gegenteil ja zu dem Hafen in San Sebastian, wo wirklich jeder Platz belegt war. Und wir hatten euch, glaube ich, auch in der letzten Episode davon erzählt, dass da überall die Sportfischer auch waren und da war immer Trubel am Steg. Und jetzt war es absolutes Gegenteil und was auch mal wieder eine Premiere war seit langem, dass wir niemanden in dem Hafen kannten. Also wir waren wirklich so richtig auf uns gestellt und ja, konnten die Zeit zu dritt wirklich ganz in Ruhe genießen.
Ja, wir haben uns dann einen Mietwagen geholt, damit wir ein bisschen die Insel erkunden konnten, weil ohne Mietwagen geht das auf Echea definitiv nicht. Es fahren zwar vereinzelt Busse, aber sehr regelmäßig fahren die leider nicht. Und deswegen haben wir uns einen Mietwagen geholt, praktischerweise, wie gesagt, gerade bei diesem Fährenanleger. Und haben dann am nächsten Tag einen Trip unternommen mit dem Mietauto, um einmal mehr oder weniger um die ganze Insel zu fahren und die Insel zu erkunden. Was einem da gerade aufgefallen ist, oder mir vor allem aufgefallen ist, dass El Hierro für mich so ein bisschen alle anderen Inseln zusammengefasst hat. Wir haben so ein bisschen von allem was dabei. Wir haben das sehr, sehr grüne dabei von La Gomera. Wir haben aber auch die Vulkanlandschaften von Lanzarote dabei. Wir haben die Höhe von Teneriffa irgendwie gefühlt mit dabei. Also wir haben so die ganzen Facetten, die bis jetzt alle kanarischen Inseln so ein bisschen hatten, auf El Hierro vertreten. Und das fand ich eigentlich sehr eine coole Landschaft und auch eine sehr abwechslungsreiche. Man muss aber auch sagen, El Hierro ist auch wieder eine Insel, wo man sehr viel Kurven fahren muss, weil es doch steil nach oben und nach unten geht. Aber die Straßen waren sehr, sehr gut in Schuss.
Ja, waren, ich würde sagen, war sehr gut ausgebaut, außer vielleicht die Etappe, die dann auch so durch diese Lanzarote-ähnliche Landschaft ging. Also alles wirklich so Lava bzw. so Schlackenmeere. Und das war dann doch auch so ein bisschen Kies- und Schotterpiste, sage ich mal. Da musste man schon aufpassen, wo man genau hinfährt. Aber wie du auch schon gesagt hast, hinter jeder Kurve hat sich dann auch schon wieder eine neue Naturlandschaft irgendwie ergeben und es gab Neues zu entdecken. Und es war wirklich, wir haben ja wirklich am ersten Tag schon die ganze Insel geschafft zu umrunden. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie groß sie ist, aber ist auch nicht so schwer, weil es ja wirklich auch die kleinste kanarische Insel ist und irgendwie, ich glaube, waren so knapp unter 30 Kilometer ist sie breit und die andere Länge ist, glaube ich, auch nur bei 20 Kilometer oder so, also
nicht sehr
kann man gut an einem Tag umrunden und um so einen ersten Eindruck zu bekommen von der ganzen Insel. Und was auch noch speziell war, es hat ja auch wirklich so richtig grüne Wiesen, auf denen dann Kühe stehen. Also da fühlt man sich dann schon wieder fast wie in der Schweiz und hat auch seinen ganz besonderen Charme, den es so zum Beispiel auch noch nicht auf den anderen Inseln gab.
Ja, wir sind an diesem Tag als allererstes Richtung El Golfo gefahren. Das ist so auf der nordwestlichen Seite der Insel. Hat mich sehr stark an Lanzarote, an dieses Gebirgsmassiv im Norden erinnert, diesen Küstenabschnitt, ich weiß nicht mehr genau, wie es
heißt. Famara.
Famara, genau, man hat so eine auf einigen Kilometern breit so einen riesen Küstenabschnitt mit sehr steilen Wänden und dort haben wir einen Stopp gemacht bei den Chagos heißen die, glaube ich, oder Naturpools.
Mhm.
Und das war wirklich schön gemacht dort. Und man hatte zwei Naturpools, man konnte grillen, es hatte Sitzplätze. Und da haben wir mal unseren ersten Stopp gemacht.
Genau, leider konnten wir da noch nicht baden. Wir hatten es schon vermutet, dass ja von der Flut her gerade ungünstig ist, in diese Naturpools zu gehen. Da haben wir ja schon gelernt von unserer Erfahrung auf La Gomera, von der wir euch ja auch berichtet haben, dass wir jetzt besser auf die Gezeiten achten müssen. Und hatten dann auch die Grillstelle gesehen und auch beschlossen, nächstes Mal kommen wir definitiv auch hin zum Grillen. Und dann sind wir auch wieder ins Auto gestiegen, mit dem Gedanken, auf jeden Fall dorthin zurückzukehren. Und haben dann Kurs Richtung Lavahöhle, glaube ich, schon genommen, die wir empfohlen bekommen haben von Sailing Inaya, anderen Seglern, die ganz begeistert waren von einer Lavaröhre, die man da eben selbstständig begehen kann.
Ja, die liegt eigentlich so im südwestlichen Teil der Insel. Man fährt da wunderschön durch dieses Lava-Gebiet zunächst, wo man wirklich schön sehen kann, wo der Vulkan ausgebrochen ist und wo sich die Natur noch nicht so zurückgekämpft hat, sage ich mal. Sehr steile Straßen hoch und runter. Und wir hatten zum Glück einige Taschenlampen eingepackt. Das ist eigentlich wirklich so nichts Ausgebautes, nichts Touristisches. Und dann sind wir eigentlich in diese Höhle, diesen Lava-Tunnel eingestiegen. Und ein bisschen unheimlich fand ich es schon am Anfang. Also man musste sich ja auch ein bisschen bücken und ein bisschen engere Passagen, gerade am Anfang, glaube ich, vorbeigehen, damit man weitergehen konnte. Und so sind wir dann durch diesen Lavatunnel gelaufen. Ich weiß gar nicht, wie lang war denn das etwa?
Bis zum ersten Ausgang, also der 2, waren es 9 Minuten.
Mhm.
Das weiß ich, weil ich probiert habe, ein Tagebuch zu machen oder halt einfach mal die Höhle zu filmen. Und ich bin die ganze Zeit mit der GoPro rumgelaufen. War nicht so erfolgreich, aber deshalb weiß ich genau, wie lange das ging.
Ja.
Und man konnte dann es hat einen Ausstieg, wo man hoch konnte und... Ja, rundherum war eigentlich nichts, außer wieder die Stricklava und
ja.
Sonstige Lavagebilde. Ja, und man dann ging es weiter.
Ja, man konnte auch dann wie rechts an der Treppe, wo hochging, weiterlaufen, nochmal weiter ins Dunkle. Und dann war es eigentlich so der spektakuläre Teil. Man lief eigentlich dann durch diesen Tunnel bis zur Steilküste. Und dann in der Steilküste hat es ein Loch, wo man dann rausgucken kann. Und da ist dann kommt unten gleich das Wasser. Also wie es ein... Eine kleine Höhle, die einfach wirklich mitten in der Steilküste aufhört.
Ich würde auch sagen, ich bin immer schlecht in Schätzen, aber es ging sicher 15 Meter oder so runter bis zum Meer, wenn nicht tiefer sogar. Es war schon sehr beeindruckend.
Ja, und es war halt wieder, weil wer so eine Lavahöhle vielleicht nicht kennt, sehr, sehr spannend. Zum Beispiel innerhalb von wenigen Metern, wenn man vom Ausgang reinläuft, ist gleich wirklich stockdunkel. Also das Licht verschluckt sich relativ schnell. Und auch aber... man hört überhaupt nichts. Also die Schallwellen, die werden sofort von diesem porösen und doch rauen Oberfläche des Tunnels eigentlich geschluckt. Eigentlich die perfekten Eigenschaften für ein Tonstudio. Und man hört gar nichts. Wenn man ganz still ist, das Licht ausmacht, dann ist das auch ein sehr spannendes Gefühl, wie wir es damals auch bei Jochen hatten in der Lavahöhle. Ja, von dort aus sind wir dann weiter nach La Restinga gefahren. Das ist dann der südöstliche Teil, eigentlich der zweite Hafen, den es auf El Hierro überhaupt gibt. Mit einem etwas besonderen Ziel, weil El Hierro sehr bekannt ist fürs Tauchen. Und unsere Idee war es, nochmal ein paar Tauchgänge in El Hierro machen zu können. Auch Janina wollte wieder mal mittauchen, was uns sehr gefreut hat. Und dann sind wir zuerst... in ein Tauchstudio gefahren von jemandem, der uns das empfohlen hat. Das war nicht ganz so freundlich und nicht ganz so nett. Uns war nämlich wichtig, dass wir eher in kleinen Gruppen tauchen wollten und jemand wirklich hat, der sich um uns kümmert. Das hat einfach in dieser Tauchbasis nicht so funktioniert. Das wollten die nicht. Wir waren schon etwas demotiviert. Ich hatte schon das Gefühl, oh, vielleicht gehen wir leider nicht mehr tauchen. Sind dann aber auf dem Weg zum Auto bei der Dula vorbeigelaufen von Extra Lifers. Und es kam mit ihr eigentlich gerade ins Gespräch.
Genau, es war natürlich auch super angenehm, da sie auch selber Deutsche ist und man sich einfach ohne Verständigungsschwierigkeiten einfach genau unsere Wünsche äußern konnten. Vor allem ich, weil ich eben auch gern so ein bisschen wie so 1:1 Betreuung haben wollte, weil ich auch seit 2 Monaten nicht mehr getaucht bin, um irgendwie nochmal besser herangeführt zu werden und vielleicht auch in gewissen Situationen so ein bisschen an die Hand genommen zu werden. Und sie war total offen, sehr, sehr freundlich und hat sofort gesagt, ja, das ist ihr Standardprogramm, das machen sie, das ist auch ihr Anspruch, gerade in Kleingruppen zu tauchen. Da haben wir uns alle drei und vor allem auch ich gleich wohl und auch angesprochen gefühlt und mit ihr dann direkt mehrere Tauchgänge ausgemacht. Ich glaube, einen Tag Pause haben wir noch irgendwie ausgemacht und dann für den Tag drauf gesagt, wollen wir gerne loslegen mit den verschiedenen Tauchgängen.
Ja, ich glaube, Tobi und ich, wir hatten insgesamt 5 Tauchgänge am Schluss.
Genau.
Und Janina hat 3 Tauchgänge nochmal gemacht. Ja, es war sehr spektakulär, fand ich. Gerade auch die ersten Tauchgänge waren super schön.
Ja, also mir hat persönlich der zweite Tauchgang am besten gefallen. Da waren wir an der Küste bei so einem orangen Stein, der ins Wasser ging, so steile Klippe. Und unter Wasser war es genau gleich. Man hatte dann da einen kleinen, wie sagt man dem, Überhang? Nee.
So ein, ja, so ein Hang, der runter, oder?
Ja, es ging steil nach unten. Man hatte dann 2 Meter oder 1 Meter breiten Weg sozusagen, den man entlang tauchen konnte. Rechts ging es nochmal 40 Meter runter und links halt dann die relativ steil, die 18 Meter hoch. Und das war für mich ziemlich eindrücklich. Es hat auch wirklich viele Fische, die da am Riff und überall entlang getaucht sind. Es war für mich einfach bisher doch einer der schönsten Tauchplätze.
Das allgemein kann man, glaube ich, sagen, El Hierro hat einfach diese nochmal ganz speziellen Lava-Formationen zum Tauchen. Anders als Lanzarote, sehr junge Lava-Felsen und Lava-Gebilde, weil es einfach auch El Hierro eine der etwas jüngeren Inseln ist, gerade auch dort unten im Süden. Da ist zum Beispiel, glaube ich, gerade erst vor, wie war denn das? Glaube ich, vor, ich sag mal, vor 5 bis 10 Jahren gab es vor El Hierro einen neuen Vulkan, der etwa bis auf 50 Meter unter der Wasseroberfläche aufgestiegen ist, also sich ganz neu gebildet hat. Und man sieht halt auch wirklich, dass das sehr junges Material ist und sich dort auch noch einiges verändert in der Region. Und dementsprechend sind aber auch die ja, Lava-Formationen ganz anders nochmal wie auf Lanzarote zum Beispiel. Ja, wie war denn dein erster Tauchgang dann wieder nach so langer Zeit?
Es war ungewohnt, aber wirklich sehr gut, weil die Dula auch genauso auf mich eingegangen ist, wie ich es mir gewünscht habe. Und ich hatte auch dadurch, dass wir einfach nur zu dritt quasi waren mit den anderen Instruktoren, nicht das Gefühl, irgendwie wo mithalten zu müssen oder die Gruppe aufzuhalten und konnte wirklich so mit der Dula ganz entspannt mein Ding machen und mich wieder dran gewöhnen. Und es war wirklich auch so der erste Tauchgang, den ich so richtig genießen konnte, weil auch irgendwie ja, äußere Bedingungen gestimmt haben, wie dass die Taucherbrille okay war und irgendwie auch Luftzufuhr ausreichend und alles einfach gut eingestellt war und war auf jeden Fall eine positive Erfahrung.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, der zweite Tauchgang war dann auch wiederum nochmal besser.
Ja, wir sind am nächsten Tag nämlich, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, irgendwie
Chino?
Barco de Chino. Also für jeden, der dort mal Tauchgang, das war mein Favorit. Das ist nämlich auch so, man nennt es auch, Dula nennt es auch Dulas Spielplatz, weil es auch, glaube ich, auch eine ihrer Lieblingstauchplätze ist. Und das ist einfach so ein Lavagebilde mit ganz vielen Höhlen und mit Toren. Und ja, ich fand es sehr spannend durchzutauchen. Und auch dort war es wieder, fand ich sehr angenehm. Du bist mit Dula getaucht und Tobi und ich durften mit Gunther und Linda tauchen. Und so haben wir eigentlich, hatte jeder so ein bisschen genügend Zeit, genügend Luft. Und wir haben auch auch sehr spannende neue Tiere dort entdeckt, die ich davor zum Beispiel nicht gesehen habe. Der eine, das war dieser Igelfisch, also so ein Kugelfisch in sehr groß, also so circa 50 Zentimeter groß. Wäre sehr spannend mal zu sehen, wie der aussieht, wenn er sich aufbläst. Aber er hat ganz große, coole Augen und das war ein Fisch, den ich sehr, sehr spannend fand. Aber auch ich als Einziger habe einen riesengroßen Thunfisch schwimmen sehen. Irgendwie, ich wollte ihn allen anderen zeigen, aber niemand hat geguckt. Und Gunther war leider zu langsam. Aber auch sonst gab es wirklich sehr viele Fische und ich fand das eigentlich auch ein sehr cooler Tauchgang.
Ja, ich fand vor allem eben das Spezielle auch mit den Höhlen. Also, du hast ja so einen Höhlentauchgang auch schon mal vor Lanzarote gemacht gehabt und da hatte ich nur die Videos gesehen und dachte mir, nee, also so ins Dunkle reintauchen, das ist ja gar nichts für mich. Und als Dula mir dann so das Zeichen gegeben hat, wir gehen jetzt auch in so eine Höhle rein, war ich erstmal skeptisch. Wir hatten auch auf dem Schiff ein Zeichen ausgemacht, was man macht, wenn man jetzt in eine Höhle nicht rein will oder durch einen Tunnel tauchen. Da habe ich schon überlegt, soll ich es machen? Dann dachte ich mir, naja, gut. Ich versuch's mal und ja, sobald man sich ein bisschen an die Dunkelheit gewöhnt hat und sie hatte ja auch die Taschenlampe dabei, war es dann sehr faszinierend und schön. Und bei der ersten haben wir erstmal nur so kurz reingeguckt, waren vielleicht mit dem Oberkörper erstmal nur in der Höhle drin. Und bei der zweiten sind wir wirklich auch so reingetaucht, haben dann da drin auch uns gedreht und kurz so aufgehalten. Und das war schon sehr spezielles Gefühl in dieser dunklen Höhle und auch in einer Höhle. Ich weiß gar nicht, ob das ein Zackenbarsch oder irgendein größerer Fisch war da auch drinnen. Das war dann auch eine spezielle Situation, wenn du auf diesem engen, begrenzten Raum mit so einem großen Fisch dich befindest. Und dann bin ich da auch schnell wieder rausgeschwommen. aber konnte das Erlebnis trotzdem genießen und fand es sehr spannend.
Das war auch lustig, weil ich glaube, gerade bei der ersten Höhle war es so irgendwie, ihr seid zuerst durch ein Tor getaucht und ich bin da hinterher getaucht und dann komme ich durch dieses Tor und plötzlich Dula und Janina weg. Ich denke so, hä, wo sind die jetzt hingetaucht? Guck überall um mich rum. Hinter mir kommt der Tobi, sieht auch keine Janina und Dula. Und plötzlich kommen Janina und Dula aus dieser Höhle raus und ich denke so, was? Die haben sich wirklich getraut, da reinzutauchen? Das war schon sehr speziell. Und ich kann mich noch erinnern, Tobi hat bei diesem, vor dieser Höhle eine ganz kleine Muräne entdeckt. Die fand ich auch mal ganz spannend. Also Muränen sieht man oft halt, wenn sie sehr groß sind. Aber da war eine ganz kleine und die hast, glaube ich, du sogar entdeckt, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, so zufällig. Ich bin da halt nicht schon getaucht, Boden abgesucht. Und das war wirklich so ein, was waren das, 10 Zentimeter Kindchen, das da rausgeguckt hat. Auch aus dem Boden. Normalerweise sind ja eher
auch in so kleinen Höhlen.
In Höhlen. Der war da wirklich einfach zwischen den lockeren Steinen da.
Wirklich so eine kleine Babymoräne sozusagen.
Genau.
Ja, ich fand das ich muss sagen, Tobi hat jetzt mittlerweile, glaube ich, 18 Tauchgänge. Man sieht schon auch einen deutlichen Fortschritt. Also Tobi ist entspannt am Tauchen und entdeckt auch schon Sachen. Oder wie nimmst du das wahr?
Ja, ich glaube, es sind 18. Ja, also es ist immer, ich finde den zweiten Tauchgang immer noch schöner.
Ja.
Weil beim ersten brauche ich doch immer noch irgendwie ein bisschen Angewöhnungszeit. Den finde ich zum Schluss cool und den zweiten finde ich von Anfang an schön. Aber ja, also ich fühle mich eigentlich ziemlich wohl unter Wasser. Ich will dann immer noch irgendwann mal noch ein paar Sachen üben, aber ja, es gefällt mir definitiv und ich kann mir da auch vorstellen, irgendwann mal nur so einen Tauchurlaub zu machen und hoffentlich bald noch ein paar Kurse anzuhängen. Das ist schon eine schöne Sache, die Unterwasserwelt.
Und ich glaube aber, es ist auch völlig normal, dass man am Anfang immer länger nicht mehr getaucht ist, auch dann wieder so ein bisschen Eingewöhnung hatte. Zum Beispiel Gunther, der mit war, der ist auch gerade erst frisch angekommen und der war das erste Mal seit 2 Jahren wieder tauchen. Der war dann, glaube ich, seine Flasche war nach 20 Minuten leer und der musste dann nach oben. Aber ich glaube, das ist völlig normal. Mittlerweile sind wir eigentlich vom Sauerstoff sind wir auch beide sehr gut, fast gleich schon mittlerweile.
Ja, gleich würde ich noch nicht sagen. Ich habe immer noch eine 15 Liter Flasche und eine 12 Liter Flasche.
Auch fast.
Aber ja.
Ja, Fabiania braucht fast keine Luft, habe ich das Gefühl. Ey.
Was aber ja nicht so positiv ist, weil ich oft die Luft anhalte. Also ich kenne das auch von Überwasser, dass wenn ich mich konzentriere, dass immer die Luft den Atem anhalte. Das habe ich unter Wasser auch. Da hat jetzt auch die Dula mir ein paar Tricks gezeigt, wie ich das machen kann, weil ich auch ein bisschen Kopfschmerzen hatte, nachdem ich aus dem Wasser gekommen bin und sie auch sagte, ja, das hängt damit zusammen, dass ich eben nicht genügend CO2 quasi ausatme, dadurch, dass ich immer die Luft anhalt. Und jetzt habe ich mir immer so versucht, so alle 2-3 Minuten mir vorzunehmen, wie als ob ich so einen Luftballon aufblase und so richtig mal alle Luft rauszulassen. Und das hat wirklich auch geholfen, dass ich keine Kopfschmerzen hatte dann. Ja, aber ich hatte, glaube ich, am meisten Luft von allen, als wir nach den 50 Minuten wieder hochgekommen sind.
Ja, das muss man sagen. Wir waren jetzt, jeder Tauchgang war eigentlich so circa über 50 Minuten jeder. Also
ich weiß nicht mehr, ob der Rekord jetzt bei der Dula war oder nicht, aber ich glaube, es waren 58
Minuten. Ja, also es sind schon sehr lange Tauchgänge und es ist auch nach wie vor, es ist zwar wärmer geworden, aber es wird dann schon irgendwann ein bisschen kalt. Also ich habe mir dann auch eine Schicht noch mehr angezogen beim zweiten, dritten, vierten, fünften Tauchgang. Aber man muss wirklich sagen, ich fand das sehr schön, dort zu tauchen. Und auch gerade bei Extra Divers, bei der Dula, waren wir sehr gut aufgehoben, sodass wir uns tatsächlich noch entschieden haben, sogar noch jeweils einen dritten bzw. fünften Tauchgang zu machen, was eigentlich nicht geplant war. Und die Dula hat uns auch sonst sehr gute Tipps gegeben. Einer dieser Tipps war nämlich der Wochenmarkt am Sonntag in El Golfo. Zuerst haben wir noch ein bisschen suchen müssen. Im Internet steht nicht ganz genau, wo der ist. Und man sieht ihn auch nicht, wenn man dort in Golfo rumfährt, gerade auf den ersten Blick. Aber wir haben ihn gefunden und wir hatten ja das Ziel, dass wir dort deutsches Brot bekommen.
Und vor allem auch Brezeln. Ja, also Brezeln, davon hatte Dula ja geschwärmt, von den Brezeln.
Und wir hatten tatsächlich auch Glück. Wir haben Brezeln und ich glaube, Tobi hat den Laugenzöpfchen.
Chili-Laugenbrot, was auch immer.
Ja. Und ein deutsches Vollkorn- oder Vierkornbrot oder sowas haben wir ergattern können. Also wir waren noch rechtzeitig dort. Und man merkt es schon auch auf diesen Märkten. Ich finde es super spannend. Es sind viele Leute aus der Schweiz oder Deutschland, die auch ausgewandert sind nach El Hierro und die dann halt auf solchen Wochenmärkten so ein bisschen sich, glaube ich, ein Zubrot verdienen und auch deutsche Sachen anbieten. Und man hört dann auch oft viel Deutsch, das gesprochen wird. Und ich finde es auch immer spannend, dann halt so Leute zu sehen, wer wandert denn aus in solche Länder und welche Geschichten stecken auch ein bisschen dahinter. Und ja, auf jeden Fall.
Genau, der die Brote und auch die Brezeln gebacken hat, das war ja zum Beispiel einfach so ein Speleologe, also ein Höhlenforscher, der eben so Höhlentouren anbietet auf der Insel und eben sonntags da auf dem Wochenmarkt noch sein Brot und seine Brezeln verkauft.
Ja.
Aber nur weil das jetzt vielleicht ein bisschen so klang, also es ist ja ein Markt, wo jeder hinkommt und auch ein paar Bauern sind oder gab auch so eine Tierschutzorganisation, die wie so ein Second-Hand-Flohmarktstand hatte mit Klamotten. Also es ist wirklich ganz bunt zusammengewürfelte Community, die da diesen Markt betreibt.
Ja, am gleichen Tag sind wir dann nach dem Markt auch noch ins Echsenhaus wollten wir gehen, weil wir davor gehört haben, das sei sehr speziell, so eine Zuchtstation für Rieseneidechsen, die letzten ihrer Art, die dort gezüchtet werden noch so.
Genau, die auch mal als ausgestorben galten. Also ich hatte da mich mit Esther eingelesen und wir waren da Feuer und Flamme und hatten gesagt, hey, wer auf El Hierro ist, der muss dahin. Weil es irgendwie hieß, über 100 Jahre oder so, die seien ausgestorben. Und dann hat man auf so einer Mini-Insel vor El Hierro eben so eine Echse gefunden. Und seither versucht man, die sozusagen da wieder zu züchten und irgendwie ihnen ein geschütztes Umfeld zu geben, um sich zu vermehren. Aber vielleicht kann man es auch gleich vorwegnehmen. Es war ein Riesenflop. Also diese Riesenechsen, die eigentlich, ich glaube, 1,5 Meter groß sein sollen, so wurde es zumindest überall beschrieben, waren, die größte war vielleicht 40 Zentimeter, ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, es stand ja schon, die haben ja selber schon beschrieben gemacht, irgendwie früher, bevor sie als ausgestorben galten, waren sie 1,50 groß, dann hat man sie wieder gefunden, dann wurden sie komischerweise plötzlich nur noch 80 Zentimeter groß.
Mittlerweile
und, genau, 40. Mittlerweile war das größte 40.
Ja, und sie vermuten eben, dass sie so alt werden und mit dem Alter immer größer und größer werden, wobei ich ein bisschen das Gefühl habe, ich weiß nicht, vielleicht sind ja die Übertragungen und die Geschichten von früher auch etwas übertrieben, wie groß sie wirklich waren. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall waren in diesen Echsengehegen mehr ganz normale kleine Eidechsen als eben diese möchte gern 40 Zentimeter Riesenechsen.
Ich glaube 5 Stück
oder so insgesamt. Ja, man musste wirklich genau gucken, um die dann wirklich zu sehen. Und ja, es war jetzt nicht so spannend.
Man also, muss nicht unbedingt hin. Also man hat nichts verpasst, wenn man nicht dort war.
Nee, würde ich auch sagen. Ja, was dann schön war, Sailing Atara hat sich dann auch auf den Weg gemacht von La Gomera nach El Hierro und haben uns dann eingeholt oder uns dort wieder besucht sozusagen. Und das ist eigentlich ganz lustig, wir haben uns immer so einen Tag plus minus verpasst, könnte man sagen.
Oder überschnitten.
Oder überschnitten, also Sie sind ja auf La Gomera angekommen, einen Abend bevor wir von dort gegangen sind. Dieses Mal hatten wir 2 Abende, bevor wir weiter sind. Auf jeden Fall haben wir es dann geschafft, zusammen noch Abend zu essen. Es gab lecker Pasta mit einer Tomatensoße, wurden wir eingeladen dieses Mal. Und es ist immer wieder cool, wenn man dann irgendwann doch wieder Leute kennt, die man irgendwo schon mal getroffen hat. Und wir haben auf jeden Fall die Zeit doch sehr, sehr genossen.
Ja,
und
wir hatten ja auch nochmal diesen schönen Grillausflug gemacht. Stimmt. Wir sind ja also generell während unserer Zeit auf El Hierro sind wir, glaube ich, noch 2-mal zu diesen Naturpools zurückgekehrt und einmal eben mit lecker Kartoffelsalat, Grillgut, gefüllten Champignons und allen möglichen Leckereien quasi zum Grillplatz. Dachten schon, Sonntagabend ist das so eine gute Idee, aber wir waren die Einzigen, die da gegrillt haben und ja, das genossen haben mit Sonnenuntergang, Blick aufs Meer, bei dieser Stimmung da in diesem Lava, in der Lavawand kann man auch so sagen, waren die Grills so reingeschlagen. Da zu grillen und zu essen und ich fand es wirklich einen super schönen Moment und einen schönen Abend, den wir da zu dritt hatten.
Vor allem mit deutschen Bratwürsten, das war ganz lustig. Es hat einen Supermarkt auf hier oder einen großen, sagen wir mal. Und dann haben wir tatsächlich in der Tiefkühltruhe deutsche Würstchen gefunden, so Bratwürste und Bauern.
Sogar bei mir aus der Region, also so fränkische Bratwürste.
Ja, also das war sehr, sehr lustig. Und dann haben wir gedacht, ja gut, da müssen wir ja fast ein Barbecue machen. Es war auch etwas besser. Es hat nicht mehr ganz so fest geraucht wie damals an deinem Geburtstag in Teneriffa. Von dem her war es wirklich ein wunderschöner Abend. Und wir können sehr diesen Charco empfehlen. Also wenn ihr mal auf El Hierro seid.
Charco Azul heißt
es. Charco Azul, genau. Wunderschöner Sonnenuntergang am Abend und einfach schön, auch man kann gut sitzen, gut grillen. Ja, ein Highlight auf El Hierro auf jeden Fall.
Was man vielleicht noch sagen kann, wir hatten auch mit einigen Seglern vorher gesprochen, bevor wir nach El Hierro sind, zu welchem Hafen man denn fährt. Es gibt nämlich zwei Häfen, wo man so als Segeljacht in unserer Größe hin kann. Das ist eben einmal La Restinga, jetzt wie hieß nochmal unserer?
Ja, der andere hieß Puerto de la Estaca. Genau, da, das ist eigentlich der etwas größere Hafen. Nach La Restinga kann man eigentlich nicht wirklich mit seinem Segelschiff. Der ist wirklich sehr klein, vor allem für Fischerboote und für die Tauchbasen dort unten. Man könnte, glaube ich, auch mit dem Segelboot hin, dann würde man aber an die Mole kommen.
Genau, wir kennen ja auch welche, die da gelegen sind. Aber nachdem wir das so gesehen haben, dachten wir, also das wäre für uns nichts. Lieber nichts machen, gerade was du auch vorhin schon angedeutet hast mit dieser Mole. Man kommt dann an die Mole, was natürlich auch ein bisschen blöd ist, wegen den Gezeiten, da immer wieder sich drum zu kümmern, die Leinen nachzuziehen oder lockerer zu machen. Und ja, die Fender können einen gar nicht richtig davor schützen, wie man dagegen die Hafenmole knallt. Und ist alles so ein bisschen semi-gut. Für eine Nacht könnte man das vielleicht mal notfallmäßig machen, aber wie wir es ja eingangs schon erzählt hatten, der andere Hafen ist einfach top ausgestattet, er ist komplett leer, man hat Platz und kann es da wirklich genießen und muss sich keine Gedanken machen um die Gezeiten oder irgendwelche anderen Sachen.
Ja, wir hatten noch einen wunderschönen kleinen Spaziergang, den wir nach dem Tauch mal noch angehängt hatten. Wir sind da auf dem, glaube ich, Camino Royal hieß das, eigentlich relativ weit oben bereits, zwischen La Restinga und Estaca, in einem Pinienwald spazieren gegangen. War nichts sehr Großes, aber es ist einfach, ich glaube, es repräsentiert El Hierro sehr gut. Es ist einfach ruhig, man kann schön spazieren, man kann gut laufen gehen, es läuft nicht viel auf dieser Insel und es ist trotzdem wunderschön die Natur. Und ja, das kann man auf jeden Fall empfehlen und ich glaube, da kann man auch noch viel, viel mehr machen auf El Hierro.
Ja, ich hätte auch gern noch ein bisschen Zeit, oder wir alle ja ein bisschen Zeit noch drauf verbracht, aber wir wussten dann so ein bisschen, ich glaube, es war dann wieder eben der Montag oder Dienstag, die Winde stehen gut, um jetzt nach La Palma zu segeln und die See war oder der Atlantik eben immer noch so schön glatt und dann dachten wir, wir nutzen dieses Wetterfenster, um nach La Palma aufzubrechen.
Ja, bevor die Nordwinde wieder einsetzen. Und was uns bei dieser Überfahrt so passiert ist und was wir auch in La Palma alles Wunderschönes erlebt haben, das erzählen wir euch in der nächsten Folge. Und bis dahin wünschen wir dir einen guten Morgen, einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wo du uns gerade hörst. Tschüss!
Tschüss!